Kennst du schon die Fortbildungsakademie von Klinisch Relevant? Ab sofort kannst du einen neuen Live-Online-Kurs buchen. Basiskurs Echokardiographie. 4 Expertinnen und Experten bringen dir in 5 Sessions à 60 Minuten alles Wichtige zu dieser Untersuchungsmodalität bei. Nähere Infos findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de.
Heute mit Professor Yves Kamnick zum Thema Robotik in der Endoprothetik.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast und ein herzliches Willkommen nach Frankfurt zu Professor Gramlich, der Chefarzt ist dort am Agaplesium Markus Krankenhaus und der schon mehrfach bei uns zu Gast war. Professor Gramlich, schön, dass Sie nochmal da sind. Wir haben heute ein zukunftsweisendes Thema, das wir besprechen wollen. Es soll um Robotik gehen, es soll um 3D-Drucke gehen. Also ich freue mich schon auf diese Folge. Ja, schön, dass Sie da sind. Sind Sie mit diesem Thema schon lange im Kontakt? Also ist das sozusagen schon was, was in der Realität angekommen ist?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung wieder. Und ja, aktuell muss man sagen, in der Ortho- und Unfall ist Robotik, 3D-Druck, Individualendoprothetik ein großes Thema. Aber ist es auch schon, wenn man ganz ehrlich ist, irgendwie schon lange. Es gab früher schon Navigation und ich selbst war in Frankfurt schon an der Klinik, wo die erste robotische Operation schon Ende der 90er war. Also insofern können wir da auch ein bisschen historisch gleich drüber reden. Aber es wird zunehmend ein Thema und das Ganze auch noch gepaart mit KI und irgendwelchen Datenbanksystemen. Also da ist aktuell viel Bewegung in dem Thema.
Aus der Urologie kenne ich das schon sehr intensiv, Da Vinci-Systeme, die schon fast routinemäßig Operationen durchführen. In der Orthopädie, das mag aber auch an meiner Sichtweise der Dinge liegen, ist mir das noch gar nicht so bewusst. Sie haben gerade gesagt, es war schon in den 90er Jahren. Was war denn eigentlich so das Ziel von dieser Robotik oder was haben diese frühen robotischen Systeme vielleicht am Anfang so gemacht? Also wie muss man sich das vorstellen, wenn wir über Endoprothetik sprechen?
Also wir haben ja schon jetzt einige Podcasts zusammen gemacht, Hüftprothese, Knieprothese, Infekte und insofern sind unsere Hörer ja schon richtig geschult in irgendwelchen Strategien, wie wir diese Implantate einbauen. Insgesamt müssen wir ja festhalten, in der Endoprothetik haben wir mit mechanischen Bauteilen zu tun, die in den Knochen eingebracht werden und die müssen ja in irgendeiner Art und Weise halten. Das geht natürlich mit Zement, aber das geht ja auch zementfrei. Und dann reden wir drüber, dass irgendwie Endoprothesen, die eine gewisse Form haben, eben im Knochen verankert werden, der gegenüberliegend, wenn man so will, eine Fräsung oder geraspelt werden muss. Und da ist natürlich ganz naheliegend, dass Ingenieure und Implantathersteller und Ärzte zusammenarbeiten und sagen, naja, wie können wir das denn so präzise machen, dass es entweder einfacher zu operieren ist oder länger hält oder vielleicht andere Winkel erzeugt werden können. Und wenn wir da jetzt zurückgehen, die 90er Jahre, war das erste System der sogenannte RoboDoc. Ich war vorher ja 11 Jahre an der Unfallklinik in Frankfurt und da wurde er Ende der 90er Jahre auch eingesetzt. Und da ging es ganz konkret darum, dass man Hüftprothesen in den Oberschenkelschaft einbringt und dass eben der Oberschenkel nicht durch die Hand vorbereitet wird, sondern eben durch eine Fräse, die robotisch eingebracht wird und dann eben ein besonders guter Pressfit, also ein besonders gutes Einbolzen Prothesenschaftes in den Oberschenkel erfolgt und damit extrem lange hält. Und das war das Ziel und es wurde damals auch mehrere tausendfach durchgeführt.
Und wurde das Ziel erreicht? Also das ist jetzt mal interessant.
Ja, verrückterweise ja. Ich weiß auch, was Sie anspielen. Es gibt ja auch große FAZ-Artikel dazu. Gemündet ist das im Endeffekt in eine Klagewelle der Patienten. Warum? Dieser Roboter musste damals über einen gewissen Zugang zur Hüfte eingebracht werden und war nicht gerade weichteilschonend. Das hat dazu geführt, dass die Patienten halt ein gewisses Weichteiltrauma hatten, Trendelenburg hinken, Gluteale Insuffizienz, aber ich bin ja rund 10 Jahre später erst an die Klinik gekommen und wir haben dann, ja, fast 15, 20 Jahre später waren dann irgendwann die PEs, also das Polyethylen, die Gleitpaarung verschlissen und wir haben diese Prothesen dann reihenweise auch revidiert und was wir aber gesehen haben, ist, dass der Schaft eigentlich immer fest war. Also das, was das Ziel war, dass der Hüftschaft knöchern integriert und besonders langlebig ist, das ist absolut eingetreten. Aber wir sehen da schon dran an der Historie, was war das Problem also damals? Gar nicht die Technik, also die Fräsung, das Einbringen des Prothesenschaftes scheint hervorragend geklappt zu haben. Aber der Weg, wie der Roboter quasi eingeführt wurde oder über den Zugang und welchen Platz der gebraucht hat, das war natürlich mitnichten minimalinvasiven mit heutiger Hüftendoprothetik überhaupt nicht zu vergleichen. Und ich glaube, da kommen wir später noch zu, da müssen wir extrem aufpassen, was wir da vergleichen, ist es nur die Mechanik, also wie gut klemmt jetzt eine Prothese oder was macht eigentlich der ganze Ablauf drumherum, sprich Minimalinvasivität, Fast-Track-Prozeduren, blutarmes Operieren etc.
Jetzt haben Sie gerade über Hüftprothesen gesprochen und Sie haben es gerade schon erzählt, wir haben ja schon über Hüftprothesen gesprochen in unserem Podcast. Wir haben über Knieprothesen gesprochen. Ist das auch bei Knieprothesen möglich, diese Robotik einzusetzen? Ist das auch schon Realität?
Tatsächlich ist es so, dass eigentlich aktuell die ganze Robotik sich um das Knie dreht. Ja, es gibt auch robotische Systeme, die an der Hüfte eingesetzt werden. Es gibt auch wenige, die an der Schulter eingesetzt werden können. Aber so in der großen Ausprägung ganz aktuell, auch wenn jetzt Patienten vielleicht den Podcast hören, dann geht es auch immer vor allem um die Knieendoprothetik. Und da sind aktuell die meisten robotischen Systeme am Markt und werden auch hier am meisten eingesetzt. Was ist der Grund? Wir wissen, und damit haben wir, glaube ich, auch beim letzten Podcast so ein bisschen geschlossen. Egal, was wir machen, gerade am Knie, haben wir so 10-15% Patienten, die einfach unzufrieden sind, obwohl wir vielleicht keinen Grund finden. An der Hüfte, erinnern wir uns an den Podcast, ist das ganz im Gegenteil. Das ist ja die erfolgreichste OP des Menschen, habe ich damals gesagt. Es gab auch keine negativen Zuschriften, zumindest nicht an mich. Insofern sehen das quasi alle, die den Podcast hören, genauso. Aber am Knie ist es einfach immer noch hakeliger. Ja? Der Patient hat in irgendeiner Art und Weise immer gewisse Probleme oder zumindest 10% sind unzufrieden, obwohl Alignment oder eben alle Winkel, wie es eingebracht ist, die Wundheilung, alles stimmt und keiner weiß warum. Und da will man halt eben irgendwie an diese 10% noch ran. Und die Frage ist, kann die Lösung ein robotisches System sein?
Was ist denn Ihre Sichtweise darauf? Also es hört sich eher so an, als ob das so eine Blackbox wäre, diese 10-15% der Patienten, die nicht zufrieden sind. Man weiß nicht ganz genau, warum das so ist. Hört sich aber auch im Umkehrschluss so an, als ob es schwer wäre, an dieser Schraube zu drehen, mittels Robotik. Was soll ich denn dann verändern, wenn ich gar nicht genau weiß, woran es liegt?
Ja, das ist eine super Frage. Verrückterweise, was mich auch wundert an der Robotik, ist es ja so, man sieht, dass sie totaler Profi sind, weil wenn wir aus der Wissenschaft gucken, ist es ja eigentlich so, dass wir ein Problem sehen. Wir haben 10-15% Unzufriedene. Dann finden wir raus, was genau der Grund ist und dann lösen wir das Problem mit irgendwas, zum Beispiel mit einem Roboter. Genau wie Sie sagen, ist aber der Grund für diese 10-15%, die immer unzufrieden bleiben, aktuell relativ unklar. Die meisten sagen, es ist Erwartungsmanagement, die Patienten haben sich was Falsches unter einer Knieprothese vorgestellt. Es sind unspezifische Probleme, die man nicht richtig rausfindet. Vielleicht hat der eine oder andere noch einen Bandscheibenvorfall und das tut auch am Knie weh. Also wir wissen da wenig drüber. Aber ein einziger Baustein könnte sein, ausdrücklich könnte, dass zum Beispiel durch ein robotisches System die Beinachse präziser eingestellt werden kann. Und da müssen wir eine kurze Schleife nochmal drehen zu unserem letzten Podcast. Der Goldstandard, Schrägstrich, das, was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben, ist aus jedem Bein, wenn man es jetzt ganz drastisch sagt, ein gerades Bein gemacht. Das heißt, ein Patient kommt mit einem X-Bein, kriegt eine Knieprothese, er geht mit einem geraden Bein aus der Klinik und umgekehrt jemand mit einem O-Bein genauso. Heutzutage sieht man das viel, viel diffiziler. Und man kennt gewisse Phänotypen des Kniegelenkes, man kennt gewisse Beinachsen. Und um es jetzt auch wieder nicht so überspannendes Thema, Man geht eher davon aus, dass es sinnvoll ist, dass aus einem O-Bein kein gerades Bein wird, sondern so 2, 3, 4, 5, 6 Grad Varus verbleibt. Also jemand, der mit einem O-Bein kommt, das ist vielleicht bei ihm physiologisch, der geht also eher wieder mit einem O-Bein in einer gewissen Range. Wobei jemand mit einem X-Bein, das ist eher pathologisch, eher mit einem geraden Bein geht. Was wir wissen, was nicht gut ist, wenn man aus einem O-Bein ein X-Bein macht oder aus einem X ein O, also aus einem Varus ein Valgus oder aus einem Valgus ein Varus. Ja, und jetzt, wenn wir so weit schon sind, dann ist natürlich die Frage, aber wie bekomme ich das denn jetzt bitte hin, dass ein Knie eben 2,8 Grad Varus bekommt? Und da kommt jetzt die robotische Chirurgie ins Spiel, weil sie da natürlich wirklich die Präzision haben können, sagen, ja, wenn ich das möchte, dass jemand 3 Grad Varus von 8 auf 3 Grad geht, dann muss ich ein ganz, ganz genaues Tool haben und da ist die Robotik ein Tool. Aber, und da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wir wissen aktuell mitnichten, ob es wirklich dem Patient mit 3 Grad Varus besser geht, als genau dem gleichen Patient, wenn er ein sogenanntes mechanisches Alignment, also ein gerades Bein hätte. Und da sind wir aktuell noch nicht so weit, aber zumindest die Präzision, die ist durch den Roboter deutlich besser.
Vielleicht, bevor wir zum Thema Evidenz kommen, Sie sind ja auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Endoprothetik tätig. Wollte ich nochmal fragen, wie sieht das konkret aus, also intraoperativ? Ist das genauso wie bei so einem Da Vinci-System, wenn ich da nochmal bei dem Beispiel bleiben darf, dass sozusagen der Operateur vor einem Bildschirm sitzt, vielleicht sogar gar nicht mehr so richtig im Operationsgeschehen da ist? Oder ist das was im Operationssaal am Patientenbett geschieht, dass man den Roboter die Robotik einsetzt?
Ja, das ist eine super Frage. Mich begeistert ja selbst der Da Vinci. Ich war vorher an der Unfallklinik, wo es nur Ortho und Unfall gab. Das heißt, ich habe vorher nie einen Da Vinci so richtig gesehen. Jetzt bin ich an einem sehr, sehr großen Klinikum, wo es 2, bald 3 Da Vinci-Systeme gibt und habe mir das mal angeguckt. Und da ist es tatsächlich ja so, dass der Operateur an der Konsole sitzt und ja gar nicht eingewaschen ist. Das ist in der Orthopädie mit einem Roboter was ganz anderes. Die robotischen Systeme machen faktisch einige Sägeschnitte. Also, und im Prinzip genau die Beinachse definieren. Was das robotische System zum Beispiel nicht macht, ist, wenn man einen Patellarückflächenersatz macht oder gewisse Rotationen vorgibt, sondern es sind wirklich definierte Sägeschnitte, die durch den Roboter durchgeführt werden und dann auch durch den Operateur. Das heißt, die Säge ist durch einen Roboterarm geführt. Ja, also es ist im Prinzip, muss man sich das vorstellen, mit je nach Hersteller eine Art rollbaren Kiste, so groß wie ein großes Sonogerät. Da ist ein Arm dran, an dem Arm ist eine Säge und die fährt dann eben durch verschiedene Tracker und Sensoren genau an die Stelle, wo sie soll. Und dann wird der Sägeschnitt statt konventionell wie früher mit einem Sägeblock und bestimmten Messlehren, die man benutzt hat, robotisch durchgeführt. Aber der wird dann auch quasi bald schon wieder weggerollt und dann geht es konventionell weiter. Also aktuell ist es so, dass ganz bestimmte Sägeschnitte, die Beinachse vorgeben, durch den Roboter durchgeführt werden. Und ganz bestimmte und auch viele Sachen eben überhaupt nicht und immer noch in der Hand des Operateurs liegen.
Um da noch anzuknüpfen, welche Navigationshilfen sind denn notwendig? Also welche Untersuchungen brauche ich präoperativ, damit die Säge auch an der richtigen Stelle ansetzt?
Also es gibt im Endeffekt 2 große Arten der robotischen Systeme. Die einen sind bildgestützt, das heißt, man füttert den Roboter vorher mit einem CT des Kniegelenkes und kann eigentlich die OP vorher komplett simulieren und dann in der Operation nur noch durchführen. Und dann gibt es die zweite große Gruppe, ich würde behaupten, das ist die größere, weil es auch etwas einfacher und günstiger ist. Die basieren auf einer sogenannten Navigation. Sie sind ja jetzt versierter Neurologe. Da kennt man das Brainlab-System zum Beispiel. Ganz viele kennen das als Neurochirurg zumindest. Ne? Und das gibt es schon ganz, ganz lang. Und da macht man sogenannte Tracker. Das sind so kleine Kugeln, die muss man mit einem Pin in den Knochen machen. Und man tastet quasi wie mit einem Stift die Oberfläche des Knochens ab. Und daraus wird dann quasi im Computer das Knie und die Drehzentren bestimmt. Und es wird quasi das komplette robotische System wirklich nur in der OP benutzt, aber es werden keine Bilder reingeladen oder eine OP vorher simuliert, sondern es wird durch eine Navigation und einen gesteuerten Roboterarm in der OP alles durchgeführt.
Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, also letztlich ist das ein Hybridverfahren zwischen menschlichem Können und eben ja, diesen einzelnen Schritten, die von der Robotik durchgeführt werden, richtig?
Genau. Genau so ist es. Und die bildgestützten Systeme, da haben sie den Vorteil, dass sie eben vor der OP alles einplanen können. Der Roboter kann dann auch, die Säge wird bei diesen Systemen auch gestoppt, wenn sie über die Grenzen drüber sägen würden. Das ist ein Vorteil, ne? Also der Roboter hat ein CT, weiß genau, wie groß das Knie ist. Wenn sie dann mit der Hand sägen und würden über eine Grenze drüber sägen, hört das Sägeblatt auf. Bei den navigationsgestützten robotischen Systemen ist es so, in der OP haben die mehr Freiheitsgrade und sie tasten erst in der OP ab. Aber ist eben auch weniger aufwendig. Sie müssen sich vorstellen, in einem großen Endoprothesenzentrum, was alles möglich ist, aber dann braucht jeder Patient ein CT zum Beispiel für ein Knie. Aber machen viele. Ne? Aber das sind zwei konkurrierende Systeme, wenn Sie es so wollen.
Also ich mit meinem orthopädischen Laienverständnis habe das so interpretiert, dass ja letztlich etwas individueller sozusagen auf den Patienten eingegangen wird, auch was seine Fehlstellung im Kniegelenk zum Beispiel betrifft, dass die Robotik das vielleicht besser hinbekommt. Aber Sie haben schon gesagt, es gibt eigentlich noch keine Evidenz, dass diese Systeme bessere Leistungen und bessere postoperative Ergebnisse zeigen. Ist das richtig?
Ja, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, und das ist in der Neurologie mit Sicherheit genauso, wenn man jetzt die Gesundheitsministerin fragen würde, dann würde die sagen, ja gut, aber darf ich Sie mal eine Sache fragen, der Outcome muss doch sein, die Lebenserwartung. Ja, also wenn wir jetzt an ganz große Sachen drangehen, dann ist ja die Frage, wird denn die Lebenserwartung der Gesamtbevölkerung durch den Roboter höher? Da wird, glaube ich, jeder sagen, nein. Und in der Orthopädie selbst ist dann sowas wie Lebensqualität das Nächste. Also ist die Lebensqualität von jemand mit und ohne Roboter unterschiedlich? Da wird auch jeder sagen, aktuell eher nein. Ja? Ist es denn präziser? Also Sie sagen, Sie wollen 2,8 Grad in irgendeine Richtung sägen. Ist das mit dem Roboter präziser als mit der Hand? Dann kann man sagen, das ist mit dem Roboter auf jeden Fall. Aber diese großen Outcome-Variablen, dass wir sagen, Zufriedenheit, wirklich in großen Kohorten, und da meine ich jetzt nicht, bevor mich jetzt morgen früh jemand anruft, ja, es gibt eine Studie 20 gegen 20 aus dem Zentrum, ne? Sondern diese ganz große, evidente Sachen, da muss man sagen, nee, das haben wir noch nicht. Ganz im Gegenteil, aktuell sind wir fast noch so ein bisschen in dieser Range drin, dass man sagt, ja, mit dem Roboter dauert es länger, die OP. Länger in der Chirurgie heißt auch immer Gefahr einer erhöhten Infektrate oder erhöhte Blutungsneigung. Hier und da wird das gezeigt. Aber andersrum gesagt, was wissen wir aktuell sicher nicht in Riesenkohorten und in wirklich evidenten Studien, dass die Lebensqualität besser ist, dass die Zufriedenheit über alles besser ist und dass die Infektrate kleiner ist als konventionell auch nicht. Ne? Also das ist absolut noch im Flow. Was aber auch daran hängt, dass wir diese Alignment-Strategien, also wie gerade muss ein Bein sein, ich will es jetzt nicht alles zu komplex ausdrücken, weil wir das so noch gar nicht wissen. Und da kommen wir jetzt zum letzten Punkt meines Erachtens, warum die Robotik wahrscheinlich erst in ein paar Jahren richtig einschlägt. Was können wir durch den Roboter wirklich gut machen? Wir haben einen Patient und planen eine gewisse Ausrichtung des Beines. Die können wir zu 100% herstellen und das in eine Datenbank einspeisen. Und wenn wir dann Tausende von Patienten behandelt haben, wissen wir ganz genau, alles klar, der mit 2,8 Grad Varus, der hatte die Lebensqualität und der mit 3,7 Grad hatte die Lebensqualität. Das heißt, wir können dann in vielleicht 5 Jahren retrospektiv sagen, okay, für einen Herrn Grun müssen wir das allein mitnehmen, für einen Herrn Gramlich, der braucht besser ein gerades Bein. Und dann können wir wahrscheinlich in 5 Jahren sagen, alles klar, wir drücken auf den Knopf, zu 90% sind sie damit gut versorgt und das können wir wirklich herstellen. Aber da zäumen wir aktuell das Pferd ein bisschen von hinten auf.
Das heißt, es wäre ja toll, wenn man diese 10-15% der Patienten, die nicht zufrieden sind mit ihrem Implantat, wenn man diese Gruppe zumindest kleiner bekommen würde.
Ja.
Aber von der Evidenz her sind wir da noch nicht. Ist Ihre Fachgesellschaft da auch beteiligt, daran da Evidenz für herzustellen?
Ja, also wir haben gewisse Schwerpunktgruppen in der Fachgesellschaft. Sie wissen, dass ich ja gerade im Bereich Revisionsendoprothetik und Infekte ja da so eine Gruppe leite, haben wir schon drüber gesprochen. Und wir haben auch eine eigene Gruppe, die sich um Robotik und diese neuen Systeme kümmert. Ja. Mhm. Was man auch sagen muss, es ist ja nicht so, dass aktuell jemand, der operiert wird, ungeplant operiert wird, sondern es wird, jeder Patient kriegt jetzt schon das ganze Bein vermessen, wie in einem Architekturprogramm mit gewissen Softwaresystemen, und es wird dann eben händisch mit bestimmten Messlehren etc. umgesetzt. Ne? Das heißt, wir sind da sowieso schon ganz weit und holen quasi mit dem robotischen System bei bestimmten Sägeschnitten dann noch ein paar Prozent anscheinend heraus. Ja.
Ich würde jetzt gerne nochmal zum Thema 3D-Druck weiterziehen, weil das stelle ich mir auch nochmal sehr interessant vor. Sie haben es ja gerade schon angedeutet, dass der Trend dahin geht, auch sehr individuell auf den Patienten einzugehen, was auch die Operationstechnik und seine Fehlstellungen betrifft. Ich kann mir vorstellen, das ist natürlich laienhaft, dass man auch mit der Herstellung der Prothese, dass man da auch da sehr genau auf die Bedürfnisse des Patienten eingehen kann. Also ist das so? Kann ich wirklich, oder ist das auch schon Realität heutzutage, dass man wirklich für den Patienten, der gerade vor mir liegt, eine individuelle Prothese herstellen kann?
Ja, das geht sogar schon sehr, sehr lange, verrückterweise. Und da gibt es auch super Daten für. Und um hier nochmal alle Zuhörer mitzunehmen, verrückterweise ist es ja so, durch die robotische OP wird ja im Prinzip auch der Knochen zugerichtet und eine Standardprothese eingebaut. Das soll jetzt nicht negativ klingen, aber das ist quasi eine Prothese, die eben auch händisch eingebracht wird, aber eben eine Standardprothese darstellt, die es natürlich in X-Größen gibt. Wie muss man sich das jetzt wieder ganz einfach vorstellen? Ist es wie im Schuhladen? Es ist ja mitnichten so, dass jeder von uns mit irgendeinem Maßschuh rumläuft, sondern sie gehen in den Schuhladen und sehen halt eben, ja, welches Modell passt zu meinem breiten, dicken, kleinen Fuß und welcher zum eher schmalen, langen Fuß. Und den gibt es dann noch in X Größen und vielleicht noch in Pro- und Supination. Und so ist es bei Knieprothesen eben auch. Aber natürlich gibt es Leute, die entweder einen Maßschuh brauchen oder einfach wollen. Und so ist es bei einer Knieprothese auch möglich. Und die werden dann tatsächlich nach einer CT-Bildgebung gebaut und sind dann aber auch in ganz speziellen Dingen noch individueller. Jetzt wird es ein bisschen speziell, das tut mir leid, aber da ist zum Beispiel eine Sache, ist das Patella-Tracking, also wie die Patella auf der Knieprothese läuft. Das ist mit dem Roboter eigentlich nicht zu beeinflussen, aber bei einer Individualprothese ist es nochmal im Besonderen genauer und vor allem an den Patient angepasst. Und so könnte das auch nochmal einen besonderen Vorteil bringen. Aber diese Prothesen sind da wirklich hoch individuell, aber auch so individuell, dass, wenn sie die sich jetzt heute ausbrechen, morgen früh der Ersatz natürlich nicht da ist. Ne? Also das muss man wissen, das ist eine ganz individuelle Sache. Jetzt wird gleich der Hersteller hier anrufen und wird sagen, naja, das ist ja auch nicht notwendig, das stimmt, aber man muss einfach wissen, eine individuelle Endoprothese ist so individuell, dass sie wirklich für den einzigen Patient ist. Und das ist auch eine super Sache. Und wer das schon operiert hat, wie ich das auch schon gemacht habe, das ist eine ganz, ganz faszinierende Sache, weil auch die Schnittblöcke, also alles, wo sie die Säge durchführen, das passt alles auf das Knie, auf das native Knie und ist vorher geplant, nur über ein CT und passt wie in Maß gegossen und ist es ja auch.
Wie A auf M.
Ich wollte das vermeiden, dass es wieder Unfallchirurgen-Bashing gibt. Ich bin froh, dass es der Neurologe gesagt hat.
Das musste ich jetzt machen.
Ja.
Ich habe ja auch gelernt von Ihnen, welche Materialien in Ihrem Fach üblich sind. Wenn so eine Prothese im 3D-Drucker hergestellt wird, welche Materialien werden da verwendet? Ist das dann rein eine kunststoffbezogene Geschichte?
Nee, also da bleibt es quasi so, wie Knieprothesen zum Beispiel immer aufgebaut sind. Da sind die Teile, die am Knochen verankert sind, Legierungen aus Metallen, zum Beispiel Kobaltchrom, Titanlegierung und nur das Inlay, also da, wo es drauf gleitet, das ist Polyethylen. Ne? Und die können aber alle so individuell hergestellt werden. Das können Gussverfahren sein, aber auch 3D-Druck, wo wirklich der 3D-Druck extrem fortgeschritten ist und uns extrem hilft, ist bei Beckenteilersätzen, also in der Hüftendoprothetik, bei riesen Knochendefekten am Becken. Und da war das wirklich ein richtiger Gamechanger, weil da können durch Individualprothesen wirklich riesengroße Knochendefekte individuell verankert werden. Und da muss man sagen, ist diese 3D-Druckgeschichte deutlich mehr fortgeschritten noch als am Knie. Da sind es einzelne Hersteller oder in Europa, glaube ich, aktuell sogar nur einer. Aber an der Hüfte ist es so, dass das schon deutlich weiter ist und einem sehr, sehr hilft, gerade auch in der Tumorchirurgie oder in Wechselendoprothetik-Szenarien, wo eben ganz große Knochendefekte sind.
Vielleicht zum Schluss von unserem Gespräch würde mich mal interessieren, vielleicht auch Ihre ganz persönliche Meinung auf das ganze Geschehen. Wie machen Sie es denn zum Beispiel bei sich in der Klinik? Wie integrieren Sie diese ganzen verschiedenen Techniken? Werden die bei Ihnen schon angewendet? Welche Rolle spielt der Chirurg überhaupt noch, in Anführungszeichen? Vielleicht können Sie uns da so ein bisschen mal mit reinnehmen.
Also der Chirurg, die Chirurgin bei uns oder generell in dem Fach spielt immer noch die herausragende Rolle, ne? Vor allem auch, also zum einen müssen sie die minimalinvasiven Zugänge hinkriegen, sie müssen auch selbst, wenn sie robotisch assistiert den ein oder anderen Sägeschnitt machen, kommt es auf das Gesamtkonzept an, auf das Team an und vor allem, und das darf man nicht vergessen, auf das gesamte Szenario rund um die Endoprothese, ne? Da ist die große Überschrift ist die Fast-Track-Chirurgie. Also wir haben in der Klinik mittlerweile bei einer Standard-Endoprothese 3,6 Tage im Schnitt Verweildauer. Es wird eigentlich nicht mehr transfundiert. Die Patienten kommen unter anderem Tranexansäure, keine Drainage mehr, die kriegen Pflaster, die nicht mehr gewechselt werden, weil sie besondere Eigenschaften haben. Also das hat sich so dermaßen gewandelt und davon profitiert überhaupt der Patient im Gegensatz zu vor 10 Jahren zum Beispiel. Das heißt, da wird an so vielen Stellschrauben gedreht und da ist ein kleiner oder vielleicht sogar der kleinste Baustein ist die robotische Chirurgie oder andersrum, wer alles andere schon optimiert hat, kann dann vielleicht mit dem Roboter noch was rausholen, aber es wird auf gar keinen Fall aktuell ein Chirurg, eine Chirurgin quasi ersetzen. Wir in der Klinik selbst, wir sind ein großes Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung, wir wollen natürlich auch an jeder Stelle da diese Möglichkeiten nutzen und natürlich auch mit unserem Anspruch und wissenschaftlich auch mit voranbringen. Und wir machen sowohl 3D-gedruckte Sachen, Beckenteilersätze, wir haben ein robotisches System, wir nutzen Individualendoprothetik und machen vor allem viele Wechseloperationen, sodass wir da überall dabei sind. Aber wenn man, ich war jetzt gerade auf dem AAOS, das ist ein sehr großer Kongress in Amerika, wenn man da sieht, was schon wieder in der Pipeline ist, dann sind wir jetzt schon wieder auf dem Weg, dass zum Beispiel diese robotischen Systeme gar nicht mehr an einem Arm geführt sind, sondern wir es schaffen, dass die im Endeffekt in der Bohrmaschine oder in der Säge integriert sind und wir das frei im Raum benutzen können. Ne? Also da zu VR-Brillen etc. noch dazu. Also da werden wir mit Sicherheit den Podcast in 1, 2, 3 Jahren nochmal neu aufnehmen müssen.
Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Ich habe gemerkt, irgendwie, also dieses Thema finde ich total spannend. Ich meine, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von der Durchführung dieser Operation, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da sind ganz viele Möglichkeiten. Und Sie haben es ja gerade schon gesagt, es hat sich extrem viel getan in der Endoprothetik. Die Operationsverfahren und auch die Verweildauer der Patienten hat sich extrem verändert. Und das sind nochmal so ein paar Prozent, die dazukommen. Ich fand es total spannend, mit Ihnen zu sprechen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und trotzdem finde ich das schön, dass Sie gesagt haben, die wichtigste Person ist immer noch der Chirurg, die Chirurgin. Die Erfahrung und das Ganze zusammenzuführen, das ist immer noch menschliche Aufgabe und das finde ich auch gut so. Ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen.
Noch sehr lange.
Professor Gramlich, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Sie haben uns da wunderbar reingenommen in das Thema. Sehr, sehr spannend. Auch sehr spannend, was da noch in Zukunft kommen wird. Ja, und ich hoffe, dass wir bald nochmal wieder sprechen werden über ein Thema aus dem Bereich Orthopädie und Unfallchirurgie.
Super. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.